Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Sparen ja, aber nicht so viel und nicht so schnell. Der Bundesrat korrigiert die Ziele nach unten. Massenkarambolage mit Todesfolge. Auf der Autobahn A9 am Genfersee kommt ein Mensch ums Leben, mindestens 10 Personen werden verletzt. Von Altbundesrat zu Altbundesrat. Christoph Blocher möchte mit Rudolf Friedrich öffentlich diskutieren. Thema: Friedrichs Inserate zum SVP-Politstil. Selbsthilfe der Banken. Sie präsentieren ein Frühwarnsystem für künftige Finanzkrisen. Schachzug kurz vor den Wahlen. In Zürich will Stadtrat Martin Waser das Sozialdepartement übernehmen. Reden über Carla Del Pontes Buch. Sie betreibe viel Selbstdarstellung und ein bisschen Selbstkritik, sagt einer, der das ganze Buch gelesen hat. Und Samuel Schmid gegen Toni Brunner. Ein Fight um Klarsicht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Der Bundesrat will bis im Jahr 2020 5,3 Milliarden Franken einsparen. Ursprünglich ging er von einem Sparziel in Höhe von 8 Milliarden Franken aus. Nun klammert der Bundesrat aber die Invalidenversicherung aus den Sparbemühungen aus. Die Sparvorschläge reichen von Maßnahmen bei der Krippenfinanzierung bis hin zur Schließung einzelner Botschaften. Finanzminister Merz zur Notwendigkeit des Sparziels:
Wenn wir das nicht tun würden, dann besteht eine bestimmte Gefahr, dass wir bereits auf das Budgetjahr 2010 wieder mit einem Entlastungsprogramm kommen müssten. Und das, glaube ich, kann man sagen, will heute eigentlich niemand mehr. Und daher gouverner se prévoir, und deshalb glaube ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
Die endgültigen Sparvorschläge gehen im Herbst in die Vernehmlassung. Auf der Autobahn A9 oberhalb von Lausanne ist es zu einer Massenkarambolage mit rund 60 Fahrzeugen gekommen. Eine Person starb, mindestens 10 Personen wurden verletzt. Oliver Washington.
Zum Unfall kam es kurz nach 2 Uhr heute Nachmittag auf der A9 oberhalb von Lausanne in Fahrtrichtung Vevey. Verwickelt in den Unfall waren gut 50 Autos und 10 Lastwagen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrspur in Richtung Lausanne für den Verkehr gesperrt. Auf der Spur Richtung Vevey herrschte deshalb Gegenverkehr. Zudem lag starker Nebel über der Unfallstelle. Die Polizei geht denn auch davon aus, dass die schlechte Sicht und der Gegenverkehr zu dieser Massenkarambolage geführt haben. Das Autobahnteilstück oberhalb Lausanne bleibt noch einige Stunden gesperrt. Eine Person ist beim Unfall ums Leben gekommen. Mehr als 10 sind zum Teil schwer verletzt, wie Polizeisprecher Jean-Christophe Sautrel mitteilt.
Les sanitaires ont pris en charge plus d'une dizaine de blessés. Nous déplorons malheureusement déjà une victime.
Um den Verletzten sofort zu helfen, hat die Polizei ein Feldspital auf der Autobahn aufgebaut.
Oliver Washington zur Massenkarambolage am Genfersee. Die außerordentliche Staatsanwältin des Bundes hat gegen Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet, wegen Amtsgeheimnisverletzung. Es geht offenbar um die Herausgabe der Hollenweger-Akten an die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats im Fall Blocher-Rorschacher. Sollte nach den Ermittlungen es zu einer Klage kommen, wäre das Bundesstrafgericht zuständig, hieß es beim Bund. Die Wirtschaftskommission des Ständerats ist dafür, dass der Bundesrat mit der EU Verhandlungen aufnimmt über ein Agrarfreihandelsabkommen. Ein solches Abkommen bietet den Schweizer Bauern die Möglichkeit, ihre Produkte ohne Hindernisse auf einem riesigen Markt zu verkaufen, schreibt die Kommission. Wichtig seien aber auch flankierende Massnahmen. Die SVP Schweiz reagiert auf die Inserate-Kampagne während den Anfängen von Altbundesrat Friedrich. Wie die Partei mitteilt, sucht Christoph Blocher nun das Gespräch mit Friedrich, und zwar im Rahmen einer öffentlichen Diskussion unter neutraler Gesprächsleitung. Auch SVP-Präsident Toni Brunner solle daran teilnehmen. Friedrich begrüßte die Einladung in einer Stellungnahme. Unter Friedrichs Federführung sind heute in allen grösseren Tageszeitungen halbseitige Inserate erschienen, die den, Zitat, undemokratischen Stil der SVP anprangern. Deutschland bleibt der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Das Handelsvolumen hat im letzten Jahr erstmals die 100-Milliarden-Marke erreicht. Konkret stiegen die Ausfuhren nach Deutschland um 15%, die Einfuhren aus Deutschland nahmen um 13% zu. Dies teilt die Handelskammer Schweiz-Deutschland mit. Den größten Teil des Handels betreffen Maschinen, Apparate und Chemikalien. In der Zürcher Stadtregierung zeichnet sich eine Departementsrochade ab. Das Sozialdepartement der abtretenden Grünen Monika Stocker soll SP-Regierungsmitglied Martin Waser übernehmen. Dieser kündigte an, er wolle vom Tiefbau ins Sozialdepartement wechseln. Die Zürcher Stadtregierung äußerte sich wohlwollend zu den Absichten Wasers. Die internationalen Banken wollen mit eigenen Regeln einen Ausweg aus der Finanzmarktkrise suchen. Sie wollen so das Vertrauen in die Branche wiederherstellen. Helfen soll ein Frühwarnsystem für Risiken an den Kapitalmärkten. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Kodex statt Gesetze, so lautet das Credo des Internationalen Bankenverbandes. Dieser will mit mehr Transparenz und einem besseren Risikomanagement selber den Weg aus dem Schlamassel finden. Man werde alles daran setzen, um selbst aufzuräumen und es nicht dem Gesetzgeber überlassen, sagte Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank und gleichzeitig Präsident des Bankenverbandes. Die Branche erkenne ihre Verantwortung an, sagte der Schweizer Banker, und exzessive Regulierungen seien nicht notwendig. Denn statt neuer Gesetze will der internationale Verband, dem rund 370 Banken angehören, einen Verhaltenskodex für die Branche entwerfen. Neu gegründet werden soll zudem ein Gremium von international angesehenen Finanzexperten. Diese Gruppe soll künftig die Banken und Kreditwirtschaft frühzeitig über riskante Entwicklungen und Schwächen an Finanzmärkten informieren. Der Bankenverband will bis im Sommer zudem einen Abschlussbericht vorlegen, in dem die Lehren aus der Finanzkrise gezogen werden.
Der internationale Währungsfonds IWF senkt seine Wachstumsprognosen für das laufende Jahr. So soll die internationale Wirtschaft in diesem Jahr um 3,7% wachsen. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als im Herbst vorausgesagt. In Südkorea haben die Konservativen gemäß Hochrechnungen zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Parlamentswahl gewonnen. Die Partei von Präsident Lee Myung-bak erhält mehr als die Hälfte der knapp 300 Sitze. Damit ist die absolute Mehrheit in Reichweite. Eine herbe Niederlage erlitt hingegen die bisher stärkste Kraft, die Vereinigte Demokratische Partei. Sie hat rund einen Drittel ihrer Sitze eingebüßt. Die scharfen Proteste von Naturschützern und Vogelfreunden am Bodensee waren umsonst. Wie angekündigt, scheuchten Experten der Regierung in der vergangenen Nacht die brütenden Kormorane auf der deutschen Seeseite mit Scheinwerfern auf. In der Folge kühlten die schätzungsweise 200 Eier aus und die Brut starb. Nach Überzeugung vieler Fischer ist der Kormoran dafür verantwortlich, dass die Fischbestände im Bodensee zurückgehen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Drehen an der Schraube im Gegenuhrzeigersinn. Der Bundesrat lockert die Sparschraube. Niederlage für den Fußballverband. Schon vor dem Anpfiff zur Euro 08. Der Entscheid über die Gebühren für Public Viewing wird wohl zum Juristenfutter. Gewöhnlicher Schachzug. Ungewöhnlich ist nur der Zeitpunkt. Die Neubesetzung des Zürcher Sozialamts wird wohl den SVP-Kandidaten bremsen. Wir reden dann über Carla Del Pontes Buch, ein Gespräch über ein schlichtes Geschichtsbild. Wir reden über die Angst des Mubarak-Regimes in Ägypten, die Angst vor der großen Explosion des Volkszorns. Weiter dann. Sachen gibt's bei der SVP. Samuel Schmid kritisiert Toni Brunner wegen schmutziger Stallfenster. Und keine Kohle mehr mit Kohle. Im Saarland wehren sich die Kumpel gegen die drohende Schließung der Gruben. Echo der Zeit. Der Bundesrat will also die Ausgaben des Bundes weniger stark senken als geplant. Statt 8 Milliarden will er neu 5,3 Milliarden Franken einsparen. Und er will sich dafür mehr Zeit geben. Trotzdem, die Regierung wird nicht um harte Einschnitte herumkommen, will sie den Staatshaushalt in den Griff bekommen. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Rund 8 Milliarden müsse der Bund wegsparen, um nicht neue Schulden zu produzieren, mahnte der Bundesrat vor 2 Jahren. Jetzt korrigiert die Regierung dieses Ziel massiv nach unten und will künftig mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten ans Werk gehen. Bis 2015 sollen erst einmal 2,3 Milliarden eingespart werden. Auf weitere 3 Milliarden soll erst 5 Jahre später im Bereich der Sozialversicherungen, vor allem bei der AHV, verzichtet werden. Trotzdem will Finanzminister Hans-Rudolf Merz nichts davon wissen, dass der Bundesrat zurückgekrebst sei.
Nein, er krebst nicht zurück. Er passt sich den politischen Realitäten in diesem Lande an, die eben dadurch gekennzeichnet sind, dass solche Projekte sehr sensibel sind, besonders im Bereich der Sozialversicherungen. Die brauchen einfach Zeit.
Komme dazu, dass die Prognosen für die AHV inzwischen besser aussehen und der Sparbedarf dort kleiner sei. Den Bereich der Invalidenversicherung klammert der Bundesrat neuerdings gar ganz aus. Wenn das Volk die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer für die IV gutheiße, dann seien in diesem Bereich keine zusätzlichen Einschnitte nötig. Das überzeugt die SVP nicht. Erst spreche man von 8 Milliarden bis 2015, jetzt nur noch von 2,3 Milliarden, rechnet Sprecher Alain Hauert vor.
Das heisst, dass seit der Abwahl von Christoph Blocher wieder ein gewisser Schlendrian eingesetzt hat, der uns nun bereits 5,7 Milliarden Franken kostet.
Die SP andererseits stört sich daran, dass der Bundesrat immer noch nicht konkret sagen könne, wo er denn die verbleibenden Milliarden einsparen wolle. Sprecher Peter Lauener.
Das Versteckspiel geht weiter, harte Fakten bleiben nach wie vor im Giftschrank. Es ist klar, es wird ein fast flächendeckender Abbau bei den staatlichen Leistungen geben. Und wir sind sicher, es werden noch einige Leute die Augen reiben, wenn dann die konkreten Fakten auf dem Tisch liegen.
Nicht nur SVP und SP sind unzufrieden. Die CVP hat den Eindruck, dass der Bundesrat die Aufgabe nicht ernsthaft an die Hand nehme. Für den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse ist das Programm zu wenig konkret und ambitioniert, während der Schweizerische Gewerkschaftsbund von unnötiger Sparhysterie spricht. Unter diesen Umständen wird es für den Bundesrat zur fast unmöglichen Aufgabe, selbst die reduzierten Sparvorgaben zu erreichen. Zwar hat er heute eine Liste mit rund 50 Sparvorschlägen unterbreitet, doch sind diese teilweise noch sehr vage und sollen nun bis im Herbst erst einmal geprüft werden, wie es heisst. So erwägt der Bundesrat zum Beispiel, den Autobahnbau zu verlangsamen oder unrentable Bahnlinien auf Busse umzustellen. Er will bei den Direktzahlungen sparen, Krippensubventionen und Rückkehrhilfen für Asylbewerber streichen oder Botschaften im Ausland schließen. Doch in jedem Bereich ist mit massivem Widerstand der Betroffenen zu rechnen. Finanzminister Hans-Rudolf Merz schließt deshalb nicht aus, dass man sich auch mit zusätzlichen Einnahmen werde behelfen müssen, zum Beispiel mit höheren Benzinabgaben.
Es kann sein, dass im einen oder anderen Fall auch zusammen mit den Kantonen nach Finanzierungsquellen gesucht werden muss.
Unter diesen Umständen ist nicht ausgeschlossen, dass das bundesrätliche Sparprogramm bis Ende Jahr noch einmal zusammenschrumpfen wird.
Sparen in unterschiedlichem Tempo, das war ein Bericht von Philipp Burkhardt. Fußballspiele auf Großleinwand oder auf Neudeutsch Public Viewing wird während der Euro 08 im Juni wohl der große Renner. Wer die Spiele aber live, öffentlich zeigen will, muss dafür bezahlen. Der Europäische Fußballverband, die UEFA, will Geld dafür, aber auch die Urheberrechtsgesellschaft Swisa. Dass die Swisa Abgaben einzieht, sei in Ordnung, hat jetzt die Schiedskommission des Bundes entschieden. Ob aber auch die UEFA für das Gleiche noch einmal Geld verlangen darf, ist nach diesem Entscheid immer noch umstritten. Inlandredaktor Alexander Sauter über den Streit ums liebe Geld und die Folgen.
Beim Fußball geht es schon seit längerem nicht mehr nur um zwei Mannschaften, die während 90 Minuten um einen Ball kämpfen. Es geht auch um viel Geld. Zum Beispiel, wer kriegt wie viel, wenn Fußballspiele auf Großleinwänden öffentlich gezeigt werden, bei den sogenannten Public Viewings. Die Schiedskommission des Bundes hat nun entschieden, ist der Bildschirm größer als 3 Meter und wird das Fußballspiel öffentlich gezeigt, darf die Urheberrechtsgesellschaft Swisa Geld verlangen. Und zwar 60 Franken im Tag, beziehungsweise 160 Franken für 3 Tage und mehr. Diese Tarife gelten für Veranstaltungen ohne Eintrittsgebühren, für andere Veranstaltungen werden die Tarife nach der Bildschirmgröße abgestuft. Swisa-Sprecher Martin Wüthrich.
Der Entscheid der Schiedskommission sagt, dass der von den Urheberrechtsgesellschaften mit den Nutzerverbänden ausgehandelte Tarif gültig ist. Er ist damit genehmigt und wird eingeführt. Das heißt, dass Veranstalter von Public Viewings ab dem 15. Mai bei der Swisa eine Lizenz lösen können.
Soweit ist alles klar. Oder eben doch nicht ganz. Denn auch der Europäische Fußballverband UEFA will eine Lizenzgebühr. Ob er das darf, das ist Futter für Juristen, denn diese Frage ist unter Experten weiterhin umstritten. Für den Euro-08-Delegierten von Stadt und Kanton Bern, Marcel Brühlhardt, eine unbefriedigende Situation.
Die UEFA will Geld und es kann sicher nicht sein, dass die Veranstalter dann an zwei Organisationen Geld bezahlen müssen für, sag ich mal, die gleiche Leistung. Also dort wird man jetzt eine Lösung finden müssen.
Die Lösung sei bereits gefunden, sagt hingegen der Verband GastroSwiss, der für seine Mitglieder, also Bars und Restaurants, die den Fußballanlass zeigen wollen, den Vertrag mit der Swissa ausgehandelt hat. Christian Belser vom Rechtsdienst der GastroSwiss.
Die Konsequenz dieses Entscheides der Eidgenössischen Schiedskommission ist, dass ausschließlich eine Bewilligung bei der Swissa eingeholt werden muss und damit nur ihre Gebühr anfällt, außer natürlich der normalen Bilaggebühr.
Ob das wirklich so ist, das diskutieren zurzeit die Juristen der UEFA. Deshalb hat sich der Fußballverband auch noch nicht zum Entscheid der Schiedskommission geäußert. Für die UEFA geht es nicht nur um das Geld für eine Public Viewing Lizenz, es geht um viel mehr, um Sponsorengelder. Denn wer eine UEFA-Lizenz kauft, verpflichtet sich, lediglich UEFA-Sponsoren an seinem Anlass auftreten zu lassen. Sollte die UEFA den Entscheid der Schiedskommission anfechten, käme das Dossier vor das Bundesverwaltungsgericht. Ob ein rechtskräftiges Urteil aber noch vor Start der Euro 08 vorliegen würde, ist fraglich. Keinen Einfluss hat der heute publizierte Entscheid für Fußballfans, die im privaten Rahmen die Euro 08 am Fernsehen verfolgen wollen. Für Anlässe im Freundeskreis und in privater Umgebung erheben weder die UEFA noch die Swissa eine Gebühr.
Alexander Sauter. In Zürich herrscht Wahlkampf. Seit dem Rücktritt von Stadträtin Monika Stocker wird gestritten, wer am geeignetsten wäre, das heftig kritisierte Sozialdepartement zu übernehmen. Und jetzt mischt sich die Stadtregierung selber ein. Ihre Lösung, ein bisheriger, soll das Amt übernehmen. Sonja Schmidmeister.
Bisher war offen, ob der oder die Neue im Zürcher Stadtrat jenes Departement übernehmen wird, welches monatelang schweizweit in den Schlagzeilen war. Nun hat die Stadtregierung den Spekulationen ein Ende gesetzt und entschieden, nein. Genauer gesagt war es Martin Waser, der sich entschieden hat. Der 54-jährige Sozialdemokrat will nach 6 Jahren vom Tiefbau ins Sozialdepartement wechseln. Er selber begründet den Schritt mit seinem Interesse für soziale Fragen. So weit, so gut. Rochaden sind nicht außergewöhnlich und kommen bei jeder Wahl aufs Tapet. Unüblich allerdings ist, dass ein Departementswechsel schon vor der Wahl bekannt gegeben wird. Der Stadtrat von Zürich setzt damit 2 Signale. Erstens, man will das Schlüsseldepartement nicht einem Neuling überlassen. Denn die Vorwürfe im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen, die Verunsicherung unter den Mitarbeitenden, die umstrittenen Expertenberichte, unter diesem Aufruhr hat nicht nur Monika Stocker gelitten, sondern das ganze Gremium. Und nur einem bisherigen traut die Stadtregierung zu, dass er auf heiklem Terrain nicht ausrutscht und die verfahrene Situation beruhigen kann. Das zweite Signal ist ein politisches. Mit SVP-Mann Mauro Tuena bewirbt sich neben der grünen Ruth Genner der hartnäckigste Kritiker von Monika Stocker. Tuena hat schon bei der Nominierung angekündigt, dass er im Wahlkampf vor allem aufs Thema Sozialpolitik setzen wird. Mit dem heutigen Entscheid hat die Stadtregierung Tuena diesbezüglich den Wind aus den Segeln genommen. Die angekündigte Rochade wird den Wahlkampf beeinflussen. Es ist ein Versuch, die Sozialpolitik der Stadt Zürich aus der Schusslinie und der SVP eine Plattform zu nehmen.
Carla Del Ponte. Sie war schon immer eine Frau der markigen Worte. Als Tessiner Staatsanwältin, als Schweizer Bundesanwältin und als Chefanklägerin des Kriegsverbrechergerichts der UNO für Jugoslawien in Den Haag. Seit Anfang Jahr ist Del Ponte Botschafterin der Schweiz in Argentinien. Doch sie solle von diesem Amt zurücktreten. Das fordern verschiedene Mitglieder der außenpolitischen Kommissionen von National- und Ständerat. Der Grund? Ihr eben auf Italienisch veröffentlichtes Buch über ihre Zeit als Chefanklägerin in Den Haag. Sie sei darin parteilich, wird ihr etwa vorgeworfen. Ich habe darüber mit Norbert Mapes-Nidik gesprochen. Der Journalist kennt Ex-Jugoslawien seit Jahren und hat Helbontes Buch gelesen. Ich fragte ihn, ob der Vorwurf der Parteilichkeit zutreffe.
Na, durchaus. Also es ist ein Buch, in dem grundsätzlich gute und böse Menschen vorkommen. Es offenbart eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ein relativ schlichtes Weltbild. Ein Schwarz-Weiß-Bild, wie sie das auch selber sagt, die Autorin in ihrem Nachwort. Sie sei halt keine Frau der Grautöne. Sie ergreift gerne und sehr entschlossen Partei. Das muss man ihr aber auch nicht vorwerfen. Sie ist nicht als Historikerin oder als Philosophin in ihr Amt gekommen, sondern eben als Anklägerin. Und gerade im angelsächsischen Prozessrecht, das ja diesem Tribunal zugrunde liegt, ist die Anklägerin natürlich definitiv Partei. Das wäre dann zu verurteilen, wenn ihre Parteilichkeit Nationen oder Ethnien gelte. Also wenn sie pro-serbisch, pro-kroatisch, pro-albanisch oder anti das alles wäre. Aber das lässt sich dem Buch beim besten Willen nicht entnehmen. Also ich glaube, nach allem, was man von ihr weiß und was man auch aus diesem Buch erfährt, kann man nicht davon sprechen, dass da jemand mit nationalen Komplexen gehandelt hätte.
Eine der Passagen, die besonders viel Aufsehen erregt, ist der Vorwurf an die kosovo-albanische UCK wegen Organhandels. Aber dafür, für diesen Vorwurf, legt Carla Del Ponte keine Beweise vor. Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Ja, das weiß man nicht. Das ist eigentlich eine relativ merkwürdige Passage, das ist eine halbe Seite. Da beruft sie sich auf zuverlässige Journalisten, die erzählt hätten, dass von serbischen Gefangenen der UCK, die dann nach Albanien entführt worden seien, die Gesünderen aussortiert worden seien, deren Organe seien entnommen worden und die seien dann verkauft worden. Das hat man so bisher nicht gehört. Ich weiß aber, dass im Kosovo derlei Geschichten sehr häufig kursieren und ich habe mir als Korrespondent ehrlich gesagt abgewöhnt, das zu recherchieren, weil mir bisher noch nie etwas dran war. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso das zwischen Buchdeckel gekommen ist.
Weiß man das? Ist Carla Del Ponte diesen Sachen nachgegangen, als sie noch im Amt war?
Ja, das sagt sie gar nicht. Das verrät sie uns gar nicht. Ja, offenbar hat es Ermittlungen gegeben, die sind irgendwie im Sande verlaufen, was mich nicht weiter wundert. Aber ob die Geschichte nun wirklich würdig ist, kolportiert zu werden, geht aus dem Buch nicht hervor.
Es wird ja nicht nur die UCK kritisiert im Buch von Carla Del Ponte, auch Serbien, westliche Staaten, die UNO-Verwaltung im Kosovo, gar der Vatikan. Hat es unter all diesen Vorwürfen Neues? Hat es Fakten, die man bisher noch nicht kannte?
Nun war ja die Anklage in Den Haag eigentlich immer ziemlich medienoffen. Vieles hat man schon gewusst, vieles hat man so genau nicht gewusst und erfährt es jetzt noch einmal neuer. Wer die Beteiligten gut kennt, der sich im früheren Jugoslawien auskennt, wird viele interessante Details finden. Im Großen und Ganzen ist das Bild, das Carla Del Ponte da zeichnet, schon bekannt gewesen. Interessant fand ich das, was sie über die Ermittlungen im Kosovo schreibt, die seien besonders schwer gewesen, nämlich eben wegen des Klimas, der Einschüchterung von Zeugen. Seien teilweise kaum möglich gewesen. Man hätte absoluten Zeugenschutz garantieren müssen, also einen Wohnort im Ausland für Zeugen. Die brauchen eine neue Identität und das dann immer für die ganze und meistens ziemlich große Familie. Und die möglichen Aufnahmeländer im Westen, die wären da wenig kooperativ gewesen. Und das listet sie dann auch sehr präzise auf, was da passiert ist, wie Zeugen bedroht und ermordet wurden, vor allem in den Fällen von Fatmir Limaj und Ramush Haradinaj. Das sind zwei Kosovo-Albaner, die heute wieder wichtige Politiker sind und beide von allen Vorwürfen, wenn auch dritter Klasse, freigesprochen worden sind. Was sehr erfrischend ist an dem Buch, sind sehr lebendige und mit deftigen Zitaten gespickte Erzählungen von Begegnungen, die sie in aller Welt hatte. Zum Beispiel mit dem CIA-Chef George Tenet. Da hat sie Tenet offenbar länger gesagt, was er denn nun tun solle, um Karadzic zu fangen. Und er hat dann das Gespräch mit dem Satz beendet, was Sie denken, das geht mir am Arsch vorbei. Ein hartes Wort, aber es ist wie gesagt ein Zitat aus einem Buch. Und dann berichtet sie über ein Gespräch mit einem Kurienkardinal des Vatikan, Monsignore Laiolo. Und dann in dem Gespräch hat sie Bitte geäußert, den Papst zu sehen, nachdem der Kardinal nicht darauf eingegangen ist, Klöster nach dem kroatischen Kriegsverbrecher Ante Gotovina zu durchsuchen. Und daraufhin hat der Kardinal dann geantwortet, wenn Sie den Papst sehen wollen, dann gehen Sie doch am Sonntagmittag auf den Petersplatz. Und solche Dinge machen die Lektüre dann einigermaßen farbig.
Carla Del Ponte ist seit 3 Monaten nicht mehr Chefanklägerin, packt jetzt aber Sachen aus über ihre Zeit im Amt, die sie möglicherweise besser für sich behalten hätte. Was könnte sie bezwecken damit?
Nun, Geheimnisverrat begeht sie ja nicht. Alles das hat jeder, glaube ich, schon erfahren können, wenn er nachgefragt hätte bei Carla De Ponte, was in dem Buch steht. Dass sie das nun alles zusammenfasst zu einem Buch, das wird schon auch mit dem Hang zur Selbstdarstellung zusammenhängen, der ihr sehr häufig nachgesagt wird. Das können wir natürlich ja nur raten, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber wenn man die 414 Seiten liest, also ein ziemlich voluminöses Oeuvre, dann fällt einem dieses sehr pralle Selbstbewusstsein manchmal doch auch schon etwas unangenehm auf. Es gibt eine Stelle, wo sie auch über ihre Kindheit berichtet, über ihre Geburt, und ihre Geburt ereignete sich in einem Winter, der ganz Europa erzittern ließ, heißt es da, und da sieht man ja praktisch den Vorhang des Tempels in Jerusalem zerreißen. Und das ist schon manchmal ein bisschen an der Grenze, muss ich sagen.
Sie haben den Hang erwähnt von Carla Del Ponte zur Selbstdarstellung. Gibt es denn in dem Buch auch Selbstkritik?
Ja, durchaus. Sie hat es auch, glaube ich, bei ihrem Selbstbewusstsein gar nicht nötig, sich nun als fehlerfrei darzustellen. Und was wiederum für die Autorin einnimmt, ist, dass sie sich nicht die Erfolge anderer an die Krone steckt. Zum Beispiel die Festnahme von Milosevic, dafür gebührt der Ruhm sicher Zoran Djindjic und nicht Carla Del Ponte. Und das gibt es auch an keiner Stelle einen Versuch, das irgendwie zu vereinnahmen. Und das gefällt schon. Und in einem Fall wird sie sogar sehr konkret und sagt ziemlich deutlich, was sie falsch gemacht hat. Nämlich hat sie sich von der bosnisch-serbischen Ex-Präsidentin Biljana Plavšić regelrecht über den Tisch ziehen lassen und gibt das sehr offen und freimütig zu, was keine Selbstverständlichkeit ist, von gar nicht in Memoirenliteratur.
Wird Carla Del Ponte etwas bewirken mit diesem Buch?
Sie hat schon was bewirkt, und zwar, dass verschiedene Presseorgane in früheren Jugoslawien sich so einzelne Sätze rausgepickt, die skandalisiert haben. Das heißt, das wird sicher den Verkaufserfolg des Buches gewaltig befördern. Was tiefere Wirkung sein könnte, ist, dass dieses vielleicht doch etwas schlichte Geschichtsbild, das alledem unterliegt, noch weitere Verbreitung erfährt. Und da muss man sich fragen, ob das nun wirklich so glücklich ist.
Das war der Journalist Norbert Mapes-Niedig über das Buch von Carla Del Ponte. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit in Stichworten. Ägypten, Präsident Mubarak steckt in Schwierigkeiten. Schweiz, schmutzige Stallfenster geben zu reden in der SVP. Saarland, ein Berufsstand, stimmt sich gegen das Ende. Eigentlich könnte sich Ägyptens Präsident Mubarak freuen über das Resultat bei den Gemeindewahlen. Seine nationaldemokratische Regierungspartei holte 70% aller Sitze. Nicht schlecht. Nur dieses Resultat wurde verbreitet noch bevor die Wahllokale geschlossen waren. Kein Wunder, denn die Konkurrenz war bereits im Vorfeld ausgeschaltet worden. Oppositionelle, vor allem die islamistischen Muslimbrüder, waren reihenweise verhaftet worden. Mubarak, ein enger Freund und Verbündeter der USA, bekundet nach wie vor größte Mühe mit der Demokratie. Derweil wachsen die Proteste im Land, in dem das Volk ums tägliche Brot kämpfen muss. Irene Meyer über ein Regime in Schwierigkeiten.
Maged Reda Botros versucht, die Dinge noch schön zu reden.
So, because they know that because of the popularity of the majority of the nominees of the ruling party, they are going to lose the elections.
So die Kandidaten der Regierungspartei seien eben so populär, dass der Opposition schon im Vorfeld ihre Niederlage klar gewesen und sie deshalb zu den Gemeindewahlen gar nicht angetreten sei. Als Politikwissenschaftler, der er ist, kann er guten Gewissens so etwas nicht behaupten. Aber Botros hat noch eine andere Funktion, zu der diese Aussage sehr gut passt. Er ist Mitglied des politischen Komitees der Nationaldemokratischen Regierungspartei Ägyptens und dem Regime von Präsident Hosni Mubarak zu Diensten. Selbst jetzt noch, da es die Letzten begriffen haben. Mit Demokratie hat dieses Regime seine allergrößte Mühe. Mubaraks Ägypten hat erneut demonstriert, dass es ein Polizeistaat ist, der seine Gegner verhaftet, einschüchtert und sie so von den Wahlen größtenteils ausschließt. Insbesondere die stärkste Oppositionsbewegung, die islamistischen Muslimbrüder. Neu ist das nicht. Aber die ägyptische Bevölkerung scheint Repression, Elend und den Kampf ums teure, knappe Brot nicht mehr länger hinzunehmen. Seit Tagen halten die Proteste gegen die Preissteigerungen und die Brotknappheit an. Die armen Ägypter, und das sind 40% der 70 Millionen Einwohner, haben genug, sagt Arbeiterführer Kamel Abbas in Kairo. Die Leute, die nicht einmal mehr einen Brotfladen auf ihrem Tisch haben, die um ihre nackte Existenz kämpfen müssen, seien mit ihren Nerven am Ende. Entsprechend gespannt sei die Situation und die Angst des Regimes vor einer großen Explosion. Präsident Mubarak hat einige Importzölle auf Lebensmittel aufgehoben und seine Soldaten an die Armeeöfen befohlen, um die Brotproduktion zu steigern. Ein Autokrat versucht, das Schlimmste abzuwenden. Arbeiterführer Kamel Abbas meint, es sei zu spät. Seit 2006 fordern kämpferische Textilarbeiter im Norden Ägyptens mit regelmäßigen Streiks und Protesten das Regime heraus, sagt Abbas. Und ihr Beispiel nähre das Selbstvertrauen der kleinen Leute und Arbeiter im Land. Sie verlieren mehr und mehr ihre Angst. Maged Reda Botros von der Regierungspartei versucht, die ägyptische Misere ausschließlich als Teil der globalen Wirtschaftskrise darzustellen und behauptet, alle Ägypter stünden vor denselben Problemen.
We have to admit something. The Egyptian economy is facing a problem.
Bei den Armen und Arbeitslosen scheint dies nicht mehr zu verfangen. Und auch Intellektuelle, Ärzte zum Beispiel, schließen sich den Protesten an. Doch nicht nur das Regime, auch die Opposition steht in Ägypten vor einer Herausforderung. Bisher erscheint sie als fragmentierte Truppe, die in verschiedene Richtungen zieht. Die stärkste Oppositionskraft sind die Muslimbrüder, die wenig gemein haben mit dem heterogenen Bündnis Kefaya. Schon gar nicht eine gemeinsame Strategie. Daher fürchten viele, dass es zu einer Situation wie 1977 kommen könnte, als sich Arme und Arbeiter spontan gegen die Wirtschaftspolitik des damaligen Präsidenten Sadat erhoben. Bekannt wurde diese Rebellion als Brotaufstand. Auch die Erinnerung an die brutale Niederschlagung dieses Aufstandes ist in Kairo heute noch wach.
Der Bericht von Irene Meyer. Der Streit in der Schweizerischen Volkspartei nimmt immer groteskere Formen an. Während sich die Chefetage voll auf die ungeliebte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf einschießt, greift nun Samuel Schmid den neuen SVP-Präsidenten Toni Brunner frontal an. Dabei geht es freilich nicht mehr um saubere Politik, sondern um schmutzige Stallfenster. Peter Maurer mit einer Realsatire.
Am Anfang war das Bild. Das farbige Bild mit dem hemdsärmeligen jungen Mann, der gerne schwarz-weiß politisiert. Das Bild im Schweizer Bauer, der unabhängigen Zeitung für die Landwirtschaft. Ausgabe vom 8. März dieses Jahres. Das Bild zeigt Toni Brunner, den allzeit fröhlichen neuen Chef der Volkspartei, mit Mistkarren vor seinem Stall. Einer, der zupacken kann, der sich auch vor dreckigen Händen nicht scheut. Doch just diese Aufnahme mit dem Schollen verbundenen Brunner gefiel nicht allen.
Für das Foto, das im Schweizer Bauer erschienen ist, hätte ich wohl als SVP-Präsident die Stallfenster gewaschen und das Güllenloch richtig zugedeckt.
Der Name dieses Leserbriefschreibers am 12. März im Schweizer Bauer lässt aufhorchen. Samuel Schmid, eingeschriebenes Mitglied der SVP. Schmids Leserbrief ist erstaunlich direkt, erfrischend unpolitisch, ungewöhnlich kurz und bündig. Doch die ungeschminkte Kritik an den ungewaschenen Stallfenstern und dem nicht ordnungsgemäß zugedeckten Güllenloch seines Parteipräsidenten fällt jetzt auf Samuel Schmid zurück. In den Leserbriefspalten im heutigen Schweizer Bauer wehrt sich nämlich die verletzte Volksparteiseele.
Sie, Herr Schmid, sind kein Blumenfreund. Sonst hätten Sie geschrieben, wie schöne Geranien den Stall von Toni Brunner schmücken. Ich frage mich, ob Sie wirklich ein SVPler sind.
Ruth Schmid, Jürgen, Aargau.
Es gibt viele Parolen und Wortmeldungen in der Landwirtschaft, die dreckiger sind als die Stallfenster von Toni Brunner. Wenn jeder vor seine Tür erwischt, bleibt die Straße immer sauber.
Otto Lauper, Valamont, Watt.
Es ist eine Schande, jemanden so zu beschuldigen wegen ein paar unwichtiger Dinge und das auch noch in der eigenen Partei.
Nathan Losenegger, Wiel, St. Gallen. Die unwirsche Replik zeigt, Toni Brunner, das Sünderli der SVP, wie Silvia Blocher ihn einst bezeichnet hat, greift man nicht ungestraft an. Schon gar nicht, wenn man Samuel Schmid heißt. Doch Schmid bleibt Schmid, auch wenn er jetzt zwischen Hammer und Amboss gerät. Solches kümmere ihn nicht groß, sagt er, der Angeschossene auf Anfrage. Damit könne er leben, das müsse man nicht so ernst nehmen. Er stehe nach wie vor mit seinem vollen Namen zu dem, was er geschrieben habe. Samuel Schmid, SVP-Ortspräsident, Veltheim, Kanton Aargau.
Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 36 Minuten, das Dossier. Ab 2018 wird in Deutschland keine Kohle mehr gefördert. Dann ist Schluss oder Schicht im Schacht, wie es im Jargon heißt, der Umwelt zuliebe und um die Subventionsmillionen einzusparen. Darauf haben sich Regierung, Betreiber und Gewerkschafter im Grundsatz bereits im letzten Jahr geeinigt. Ein Hintertürchen gibt es allerdings. Falls sich bis 2012 die Lage bei der Energieversorgung verändert, könnte der Ausstieg hinausgeschoben werden. Soweit die Theorie. In der Praxis läuft es manchmal ganz anders, zum Beispiel im Saarland, wo eine der größten der noch verbleibenden 8 Zechen in Deutschland ist. Seit im Saarland im Februar die Erde so stark gebebt hat, dass selbst dein Kirchturm wackelte, möchten viele nur noch eines, sofort raus aus dem Kohlebergbau. Doch die Kumpel wehren sich. Ursula Hürzeler, der schwierige Abschied von der Kohle.
Die Kumpels an der Saar sind wetterfest. Sonne, Regen, Schnee, sie nehmen's, wie's kommt. Seit Wochen treffen sie sich vor ihrem Bergwerk, scharen sich um das große Feuer in der Blechtonne und diskutieren. Mit ihrer Mahnwache kämpfen sie darum, möglichst bald wieder in den Schacht einfahren zu können. Die Ungewissheit über die berufliche Zukunft zerrt an den Nerven.
Wir haben natürlich Angst um den Arbeitsplatz, ja. Man ist eben auf das Geld angewiesen, man hat ja hier im Saarland schlechte Möglichkeiten, einen anderen Job gerade in dem Alter noch zu finden, ja.
Ich würde es mir wünschen, dass es weitergeht für die ganze Belegschaft. Es sind viele, die haben Familie gebaut und wie soll es weitergehen?
Ja, man muss halt abwarten, was sich ergibt und erst dann kann man handeln.
So wie früher, das ist den Bergmännern klar, so wie früher wird es nicht mehr werden. Dafür war das Beben am 23. Februar zu heftig, dafür sind mittlerweile aber auch die Gegner des Kohleabbaus zu stark. Vor 30 Jahren, sagt Stefan Spies, seien die Politiker froh gewesen um jeden, der unter Tage arbeiten wollte. Guter Lohn, frühe Rente, Wertschätzung, alles inklusive. Heute aber werde man behandelt wie ein Auslaufmodell. Es gehe nur noch um Risiken und Profit, ein Riesenfehler, findet der 44-jährige Elektriker. Er denkt dabei nicht nur an sich, sondern auch an die künftige Energieversorgung.
Das Durchschnittsalter bei uns hier liegt bei 44 Jahren. Bei uns wäre es sehr schwierig, hier im Saarland einen anderen Job zu bekommen. Es wäre auch schwierig für uns, weil wir mental darauf eingestellt sind, hier für unser Land weiterhin Energie zu produzieren. Und wenn man sieht, was im Moment auf dem Weltmarkt los ist, sind wir doch der Meinung, wir sind eigentlich nicht diejenigen, die aufs Abstellgleis geschoben werden sollten, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die man in ein paar Jahren wieder benötigen wird.
Seine Kollegen nicken, aber ein paar Kilometer weiter in Saarwellingen sehen das die meisten Leute ganz anders. Die Bevölkerung des Städtchens hat das Grubenbeben vor 6 Wochen am stärksten zu spüren bekommen. Der beschädigte Kirchturm schaffte es deutschlandweit auf die Titelseiten. Seither, sagt der CDU-Politiker Peter Dräger, sei das Verständnis für den Kohlebergbau praktisch gleich null. Würde heute im Rathaus abgestimmt, wären alle für den sofortigen Stopp. Alle gegen die Stimmen der beiden Kumpels im Gemeinderat. Die Fronten sind verhärtet und Peter Dräger beobachtet mit Sorge, wie tief der Graben in Saarwellingen zwischen dem Pro- und dem Kontralager mittlerweile geworden ist.
Wir haben also tatsächlich erlebt, dass da Kinder heimkamen, haben geheult und haben gesagt, Papa, stell dir mal vor, die spielen nicht mehr mit mir, weil die haben gesagt, du machst deren Häuser kaputt. Und das kommt ja nicht von den Kindern, das kann ja nur von den Eltern kommen. Und insofern, es gibt da wirklich enorme Spannungen. Auch zwischen Nachbarn, die zum Teil nicht mehr miteinander reden, wo die größten Probleme sind. Die Leute sind wirklich bis ins Mark erschüttert.
Die Region sei in Aufruhr, sagt Gemeinderat Dräger. So könne es jedenfalls nicht weitergehen. Er weiß von Leuten, die seit dem Beben jedes Mal Todesangst erfasst, wenn irgendwo Gläser klirren, und er spricht von den Rissen an den Häusern. Die Schäden würden zwar meistens problemlos von der Abbaufirma ersetzt, doch im Gegensatz zu früher akzeptiere sie die Bevölkerung immer weniger. Die Konsequenz liegt für Peter Dräger auf der Hand. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dass sich die betroffenen Bergarbeiter bei einer Arbeitslosenquote von 8% gegen die Schließung ihrer Zechen wehren, das versteht der CDU-Politiker gut. Die übrige öffentliche Aufregung schon weniger.
Ich meine, es sind 4.000 Leute, die direkt betroffen sind. Es hängen vielleicht 4.000, 5.000 noch mit dran. Das sind 10.000 Leute, das ist alles schlimm. Aber wenn 500 Handwerksbetriebe mit 10 Leuten Insolvenz anmelden, sind das auch 1000 Leute. Da gibt es keine Interviews, da gibt es gar nichts. Oder bei BMW gibt es keine Demonstrationen, die bei Rekordgewinnen jetzt mal gerade 5000 Leute entlassen.
Nach vorne schauen und sich eben ins Unvermeidliche zu schicken, ganz ähnlich hatte zunächst auch der saarländische Ministerpräsident reagiert. Peter Müller ließ den Kohleabbau nach dem Beben sofort stoppen. Die Sicherheit der Bevölkerung gehe jetzt vor, sagte er, und nur wenn zweifelsfrei jede Gefahr für Leib und Leben der Bevölkerung ausgeschlossen sei, könnten die Kumpels eventuell später wieder ins Bergwerk einfahren.
Es wird kein neues Experiment mit offenem Ausgang mehr geben können. Das ist aus unserer Sicht nicht verantwortbar.
Es tönte ziemlich definitiv. Doch die Kohlegegner freuten sich zu früh. Denn trotz der hohen Sicherheitshürde, kampflos wollen die Chefs der RAG Deutsche Steinkohle ihre größte und lukrativste Förderstätte in Deutschland nicht aufgeben. Zumindest einen Rumpfbergbau möchten sie erhalten. Schon deshalb, weil so die Kraftwerke an der Saar weiterhin mit einheimischer Kohle betrieben werden könnten. Vor 3 Wochen hat das Unternehmen der Landesregierung die entsprechenden Pläne präsentiert. Demnach soll der Abbau auf rund einen Drittel heruntergefahren und, ganz wichtig, auf ein weniger gefährliches Gebiet verlagert werden. Ein schwerer Schlag für das Unternehmen, sagt Bernd Tönjes, aber der Kohlemanager weiß, dass es die einzige Chance ist, zumindest einen Teil der fast 5000 Arbeitsplätze zu retten.
Wir haben erstmalig mit untertägigem Abbau Gefahr für Leib und Leben verursacht. Und an der Stelle endet natürlich die Akzeptanz auch für uns als Unternehmen, sodass wir diesen schweren Schritt jetzt haben gehen müssen und einen großen Teil des Bergwerkes Saar stilllegen müssen.
Die Taktik der Schadensbegrenzung scheint sich auszuzahlen. Letzte Woche ist die saarländische Regierung jedenfalls ein wenig von ihrem Abbaustopp abgerückt. In einem kleinen, als sicher eingestuften Feld darf die RAG Deutsche Steinkohle das umstrittene schwarze Gold wieder fördern. Ein Segen, sagen die Bergmänner. Zumindest für über 1000 von ihnen ist damit die Zeit der Kurzarbeit vorbei. Die anderen müssen abwarten. Aber sie sind wieder zuversichtlicher als auch schon. Bauen fest darauf, dass sich die Stimmung wendet und die Regierung noch weitere Kohlenflöze freigibt.
Ich denke mal, wir haben Grund zu leichtem Optimismus, dass es doch weitergeht.
Ich denke mal, dass wir hier mit einem kleinen Bergwerk weiter existieren können, dass die Leute, die in meinem Alter sind, hier noch das Arbeitsende erreichen können, also ihr Pensionalter erreichen können.
Ich sag mal, zarter Optimismus. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das Mahnfeuer in der Blechtonne brennt vorläufig jedenfalls weiter. Die Kumpels von der Saarkohle wollen es erst dann löschen, wenn sie wieder einfahren können. Für das unwiderrufliche Ende, die Schicht im Schacht, sei es noch zu früh, behaupten sie. Doch die Bergmänner kämpfen auf verlorenen Posten. Sie werden umdenken müssen, genauso wie die Stahlkocher, die an der Saar bereits vor über 2 Jahrzehnten überflüssig wurden. Der Strukturwandel geht einfach weiter. Ein Trost bleibt den Bergmännern allerdings. Nach einer Untersuchung des Arbeitsamts in Saarbrücken haben gut ausgebildete Handwerker in den kommenden Jahren große Chancen. Sie werden verzweifelt gesucht.
Zukunftsängste im Saarland, das war ein Bericht von unserer Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler. Das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.